ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 4. Oktober, und wir zeichnen diese Folge um 12.30 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Ein Jahr nach dem brutalen Terrorangriff der Hamas in Israel ist die Lage im Nahen Osten so gefährlich wie lange nicht. Angriffe aus dem Iran und dem Libanon auf Israel. Israel seinerseits greift die Hisbollah-Miliz im Libanon an und Ziele im Iran. Ist das jetzt ein neuer Nahostkrieg? Darum geht es heute unter anderem. Wir gucken zurück auf das vergangene Jahr. Ich erinnere mich noch sehr gut an den 7. Oktober vor einem Jahr. Das war ein Samstag, und gleich nach dem Aufstehen habe ich von den Terrorangriffen der Hamas im Radio gehört und ich konnte die Berichte aus Israel gar nicht richtig fassen. Und am Abend in der Tagesschau, da war die Dimension dieses 7. Oktober auch noch nicht klar.
Israel wird seit dem frühen Morgen massiv von der radikal-islamischen Hamas angegriffen. Militante Kämpfer der Terrororganisation drangen auf israelisches Staatsgebiet vor. Örtliche Medien berichten von mindestens 150 Toten und mehr als 1000 Verletzten. Das israelische Militär reagierte mit Gegenschlägen. Dabei hat es nach palästinensischen Angaben mindestens 198 Tote gegeben.
Auf Social Media, also auf X und auch auf anderen Kanälen, haben Videos die Runde gemacht von vergewaltigten Mädchen, blutenden, verletzten Frauen, toten Konzertbesuchern, Hamas-Terroristen auf Motorrädern mit israelischen Geiseln. Und unser Tel Aviv-Korrespondent Christian Limpert hat das dazu vor einem Jahr in der Tagesschau gesagt.
Militante Palästinenser durchbrechen die schwer bewachte Grenze von Gaza nach Israel, nehmen Soldaten und Zivilisten als Geiseln, besetzen einige israelische Orte. In den sozialen Medien kursieren Videos, deren Brutalität schwer zu ertragen ist.
Ich erinnere mich noch an die Fassungslosigkeit darüber, was damals am 7. Oktober in Israel passiert ist. Und ich erinnere mich noch an die Fassungslosigkeit darüber, dass dieser Überfall der Hamas-Terroristen überhaupt passieren konnte. Trotz der exzellent ausgestatteten israelischen Armee, trotz der modernsten Überwachungstechnik an der Grenze zum Gazastreifen. Also für die Israelis ein Desaster. Und das sagte ein israelischer Sicherheitsexperte namens Alo Ben David damals.
Die israelische Armee hat die Lage nicht unter Kontrolle. Es sieht aus, als ob die gesamte Abwehr an der Grenze zu Gaza komplett versagt hat. Sie wurden im Schlaf überrascht.
Ein Desaster auch für den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Seine Regierung und die israelischen Sicherheitsbehörden hatten die Menschen in Israel nicht schützen können. Mehr als 1200 Menschen starben, mehr als 250 wurden als Geiseln genommen. Und Netanyahu sprach an diesem 7. Oktober 2023 von einem Krieg, den man gewinnen werde.
Unser erstes Ziel ist es, die eingedrungenen Feinde zu beseitigen und die Sicherheit und Ruhe in den angegriffenen Gemeinden wiederherzustellen. Zweitens werden wir dem Feind einen hohen Preis abverlangen, auch innerhalb des Gazastreifens. Das dritte Ziel besteht darin, die anderen Fronten zu verstärken, damit niemand irrtümlich in diesen Krieg eintritt.
Jetzt, ein Jahr später, es gibt weiterhin keine Sicherheit, keine Ruhe. Immer noch befinden sich Geiseln aus Israel in den Händen der Hamas-Terroristen. Über all das kann ich in dieser Folge mit einem der besten Kenner der Region sprechen, mit Daniel Gerlach, dem Chefredakteur von Zenit, einer Fachzeitschrift für den Nahen Osten. Aber vorher gucken wir auf den anderen Krieg, auf den Krieg in unserer Nachbarschaft, in der Ukraine, mit dir, Carsten.
Das machen wir, und wir gucken auf eine Reise nach Kiew, eine, die zu erwarten war, glaube ich, aber trotzdem wichtig, denn nur zwei Tage nach seinem Amtsantritt hat der neue NATO-Generalsekretär, der Niederländer Mark Rutte, bei eben seiner allerersten Dienstreise gleich die Ukraine besucht und hat sich dort mit Präsident Zelensky in Kiew getroffen. Als NATO-Generalsekretär habe er, wie er sagte, das Privileg, dafür zu sorgen, dass die westliche Unterstützung vorangetrieben wird und zusammen mit Zelensky sicherzustellen, das hat er ja schon mal gesagt, dass die Ukraine sich behauptet.
Ukraine is closer to NATO Die Ukraine ist der NATO näher als je zuvor und wird diesen Weg fortsetzen bis zur Mitgliedschaft. Die NATO steht an der Seite der Ukraine für ihre und für unsere Sicherheit.
Ermunternde Worte von Mark Rutte, der versichert hat, dass die NATO-Länder die Ukraine auch zukünftig mit Militärhilfe unterstützen wollen, mit der Hilfe, die sie, wie er sagte, zum Überleben braucht. Aber so ganz hat ihm Selenskyj das wohl nicht abgenommen und der NATO auch nicht, denn der ukrainische Präsident hat vielleicht so ein bisschen jenseits des diplomatischen Protokolls nicht nur höfliche Töne angeschlagen. Er hat Rüttes Antrittsbesuch auch für Vorwürfe an die NATO-Verbündeten genutzt. Bei einem gemeinsamen Auftritt hat Selenskyj gesagt, am Donnerstag war das, dass die NATO-Partner nach wie vor ja zögerten, was die Lieferung von Raketen mit hoher Reichweite angehe. Gemeint hat er natürlich auch die Freigabe für deren Einsatz weit hinten im russischen Hinterland. Auch zum Abschuss russischer Raketen und Drohnen seien NATO-Verbündete nicht bereit, hat Selenskyj bedauert. Und es sieht ja tatsächlich, er ist eben unter Druck, militärisch weiterhin nicht besonders gut aus für sein Land. Unter anderem das Institute for the Study of War kommt an diesem Freitag zu einer, wie ich finde, ebenso erwartbaren wie dann aber eben doch auch ernüchternden Lagebeurteilung. Da heißt es unter anderem, dass die im Herbst 23, also vor einem Jahr, begonnene russische Offensive in der Ostukraine weiterhin zu schrittweisen taktischen Erfolgen Russlands an bestimmten Frontabschnitten führe. Allerdings würden weitreichendere Erfolge den russischen Streitkräften auch weiterhin wohl verwehrt bleiben, weil auch sie, muss man sagen, nicht über genug Soldaten und Material verfügen, um eben diese verstärkten Offensivbemühungen auf Dauer fortzusetzen. Und die aktuellen russischen Offensivoperationen, so das ISW, würden wahrscheinlich in den kommenden Monaten, vielleicht sogar schon in den kommenden Wochen, ihren Höhepunkt erreichen. Also dann dürfte es etwas leichter werden für die Ukraine. Man kann das, glaube ich, so sagen, die Russen kämpfen auf Sicht. Das russische Militärkommando priorisiert laut Experten weiterhin ganz bestimmte Offensiven in bestimmten Sektoren der Front und haben nicht so sehr eine langfristige Planung im Blick, was zum Beispiel angeht, eine Kampagne Russlands für die Gesamtukraine, obwohl Putin ja nach wie vor die Absicht hat, diese Kontrolle über das Land zu erreichen. Was damit etwas zu tun hat, wahrscheinlich ist dann doch tatsächlich der ukrainische Einmarsch in die Region Kursk, wo weiter gekämpft wird und beide Seiten immer mal wieder Gelände gewinnen und verlieren. Aber unterm Strich hat die Bindung russischer Kräfte dort es den Russen wohl schwer gemacht, für den großen Angriff auf die Ukraine nötige operative Reserven zu bilden. Und ohne die geht's eben nicht.
Aber in dieser Woche gibt es punktuelle Erfolge für die Russen. Vor allem ja auch ein Erfolg mit mutmaßlich großer psychologischer und militärischer Bedeutung.
Ja, man könnte fast, glaube ich, sogar sagen, die psychologische ist noch ein bisschen größer als die militärische. Das wird man aber erst hinterher beurteilen können. Es geht um die kleine Bergarbeiterstadt Vuhledar im Osten der Ukraine. Die ist inzwischen völlig zerstört. Es sind auch kaum noch Menschen dort. Aber sie ist eben von russischen Truppen eingenommen worden, nachdem sich die ukrainischen Verteidiger zurückgezogen haben, wie es hieß aus Kiew, auch um eine Einkesselung dieser ukrainischen Truppen zu vermeiden und damit um Mensch und Material zu schonen. 2,5 Jahre lang hat Russland immer wieder in schweren Kämpfen versucht, diesen Ort einzunehmen. Es hat dabei auf russischer Seite ganz besonders schmerzhafte Verluste gegeben, auf ukrainischer Seite natürlich auch erhebliche Verluste. Wenn man jetzt sich die Lage anguckt, die Ukraine zieht sich zurück, dann sagt unter anderem unsere Korrespondentin Rebecca Barth in einer Bewertung, dass Vuhledar vor allem ja auch ein Symbol des ukrainischen Widerstandes war. Dieses Symbol ist jetzt gefallen und das ist eben der psychologische Effekt, glaube ich, der groß ist. Er hat aber auch militärische Folgen. Der Druck auf die Ukraine an anderen Frontabschnitten im Donbass nimmt jetzt zu, sagen Fachleute, denn der Verlust von Vuhledar bedeutet akut, glaube ich, eine zusätzliche Bedrohung für eine Stadt, die nur 20 Kilometer nördlich liegt, nämlich Kurachowe. Und das wäre eventuell ein Schlüssel zur Einnahme der im Norden nahegelegenen Stadt Pokrovsk, eine Stadt, die akut bedroht ist und die dann auch strategisch eine größere Bedeutung hätte, wenn sie fallen sollte. Die Gefahr besteht, wenn man mal sieht, dass die russischen Truppen im Osten der Ukraine in den letzten 6 Monaten etwa 30 Kilometer vorangekommen sind. Klingt nicht viel, ist aber doch relativ viel. Jetzt hoffen die ukrainischen Verteidiger auf den Winter, der so in 4-5 Wochen dort beginnt. Vielleicht mit einer Regenzeit, die noch vorgeschoben ist. Das würde erstmal den russischen Angriff verlangsamen, aber natürlich nur bis der Frost da ist. Und dann wird der Boden wieder hart und befahrbar und dann können auch Panzer und Mannschaftstransporter wieder fahren. Auf jeden Fall zeigt der Fall von Vuhledar einen Fakt, der einfach schlecht ist für die Ukraine. Das große Problem oder die beiden großen Probleme, es sind zu wenig Soldaten da und es gibt zu wenig Waffen. Aber zumindest was die Waffen angeht, Anna, da will die ukrainische Führung jetzt ein bisschen umschwenken und sagt, wir versuchen so viel wie möglich im eigenen Land zu produzieren.
Naja, es bleibt ihnen natürlich auch nichts anderes übrig, wenn aus dem Westen nicht genügend Waffen kommt und nicht genügend Munition. Und dazu gibt es auch neue Informationen.
Ja, zu der Waffenproduktion im eigenen Land, da habe ich beim ISW einen etwas ausführlicheren Bericht gefunden. Der deckt sich mit dem, was man auch im Internet sonst so liest. Und zwar hat die Ukraine vor allem ja wohl auch Fortschritte gemacht, was den Ausbau der inländischen Produktion von militärischer Ausrüstung angeht. Insbesondere, da geht es um Drohnen. Die bestimmen ja wirklich diesen Krieg sehr. Und Selenskyj hat in dieser Woche erklärt, dass mittlerweile ukrainische Unternehmen in der Lage seien, bis zu 4 Millionen Drohnen pro Jahr produzieren zu können. Das gilt noch nicht für dieses Jahr, weil die Industrie noch aufgebaut wird, aber das sei ab 25 möglich. Zum Vergleich, Wladimir Putin, also der russische Präsident, hat gesagt, dass Russland plant, die eigene Drohnenproduktion, die haben ja sehr viel aus dem Iran zum Beispiel auch, also die eigene in Russland, in diesem Jahr um das 10-fache zu steigern. Das klingt gewaltig, aber die Zahl dahinter nicht ganz so, nämlich nur 1,4 Millionen. Das wäre also deutlich weniger, allein schon als die 2 Millionen Drohnen, die die Ukraine bis zum Ende dieses Jahres produzieren will. Da deutet sich also eine leichte Überlegenheit, was die Eigenproduktion angeht, an. Das könnte die Situation entspannen. Hinzu kommt, dass Selenskyj gesagt hat, dass die Ukraine mittlerweile auch die Artillerie mit eigenen Mitteln stärken kann, und zwar mit Artilleriesystemen vom Typ Bogdan. 15 dieser Artilleriesysteme könnten pro Monat produziert werden. Und er hat nochmal wiederholt, dass es ja, wir haben kurz darüber berichtet, auch einen erfolgreichen Test für eine allerdings immer noch sehr rätselhafte, weil nicht näher bezeichnete ballistische Rakete gegeben hat. Das Verteidigungsministerium hat in dieser Woche gesagt, dass all das höchste Priorität hat für die Ukraine, also die Produktion eigener Waffensysteme. Aber die Experten beim ISW gehen davon aus, dass all das dem Land es nur ermöglichen würde, die hohe Abhängigkeit von westlicher Militärhilfe langfristig zu verringern, schreiben sie. Das heißt, kurz- und mittelfristig bleibt es noch bei dieser erheblichen Abhängigkeit von westlichen Systemen. Und wir haben ja oft darüber geredet, Anna, der Nachschub kommt spärlich.
Vielen Dank, Carsten. So viel zu dem Krieg in unserer Nachbarschaft. Gucken wir auf das, was im Nahen Osten passiert. In diesen Tagen jährt sich der Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober zum ersten Mal. Und in diesem vergangenen Jahr ist nichts besser geworden. Für uns also Anlass, auf die vergangenen 12 Monate zu schauen und über diese Zeit, über dieses Jahr mit seinen vielen Toten und Verletzten auf beiden Seiten möchte ich jetzt mit einem ausgewiesenen Kenner der Region sprechen. Er hat Geschichte und Orientalistik studiert in Hamburg und an der Sorbonne in Paris. Er hat vor 25 Jahren gemeinsam mit seinen Kommilitonen im Fach Islamwissenschaften das Magazin Zenit gegründet, eine Zeitschrift für den Orient. Und Zenit gibt es immer noch. Und ich freue mich jetzt, Daniel Gerlach zu begrüßen, den Gründer und Chefredakteur. Herzlich willkommen, Herr Gerlach.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Gerlach, wo waren Sie, als Sie am vergangenen 7. Oktober von den Terrorangriffen der Hamas erfahren haben?
Ich saß morgens in einem Intercity von Schwerin zurück nach Berlin. Ich hatte am Abend vorher eine Lesung, um mein neues Buch vorzustellen, in dem es um die kulturelle Schönheit und den kulturellen Reichtum des Nahen Ostens ging, und bekam einen Anruf von einem Nachrichtensender, ich möge kommentieren, was da in Israel passiert ist. Und ich hatte an dem Morgen die Nachrichten noch nicht gecheckt und war natürlich vollkommen überrascht und erschüttert. Habe aber auch das Ausmaß dieser Aktion, die am Anfang ja den Eindruck machte einer sehr kühnen militärischen Kommandooperation und die dann nachher sich eben entfaltete als ein brutales Massaker. Das habe ich erst später im Tagesverlauf eigentlich realisiert und war dann umso erschütterter zu sehen, dass vielen Menschen in Israel, auch denjenigen, die letztendlich für die Sicherheit des Landes verantwortlich sind, genauso ging. Die haben die Situation nicht nur kommen sehen, sondern, glaube ich, auch im Ausmaß am Anfang überhaupt nicht überblickt.
Bei einem Jahrestag geht es ja häufig um etwas, was vor einem Jahr passiert ist oder in der Vergangenheit, aber was dann auch vorbei ist. Hätten Sie gedacht, dass dieser Krieg jetzt ein Jahr später immer noch mit dieser Härte andauert?
Ja, die israelische Regierung hat am Anfang ja relativ deutlich gesagt, dass dieser Krieg Monate dauern wird, und hat ja auch als damals die Reservisten einberufen wurden, das für unbegrenzte Zeit getan. Das war, glaube ich, eine Alarmstufe, die nennt sich Zafschmorne, also Zustand Nummer 8. Das ist eine sehr, sehr hohe Alarmstufe. Ich glaube, sogar die höchste, die es in Israel gibt. Und insofern wurde die Bevölkerung ja relativ früh auch darauf eingeschworen, dass das lange dauern würde. Dass es so lange dauern würde und vor allem, dass man die Ziele, die man sich erhofft hatte zu erreichen, nicht erreicht wurden nach auch einem Jahr Krieg. Das war damals nicht abzusehen.
Wir haben zu Beginn dieser Folge den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu gehört im O-Ton damals vom 7. Oktober und zwar bei einem Treffen seines Sicherheitskabinetts. Und da hat er unter anderem gesagt, ein Ziel sei, die anderen Fronten zu verstärken, damit niemand irrtümlich in diesen Krieg eintritt. Über wie viele Fronten sprechen wir inzwischen? Weil dieses Ziel ist ja tatsächlich nicht erreicht worden.
Na, wir sprechen letztendlich über 4 Fronten, die aber alle miteinander zusammenhängen, trotzdem alle ihren eigenen inneren Konflikt noch beinhalten. Das ist natürlich die Front in Gaza, das ist aber auch das Westjordanland und Jerusalem, wo der Krieg noch nicht vollumfänglich ausgebrochen ist, aber wo die Gefahr natürlich besteht. Das ist der Libanon, die Auseinandersetzung mit der Hezbollah. Das ist letztendlich auch indirekt die Houthis im Jemen und das ist der Iran, der ein großer Unterstützer dieser bewaffneten Gruppen und Milizen ist, die dort die Front gegen Israel halten. Letztendlich aber im Hintergrund agiert hat die meiste Zeit, bis auf diese Momente, in denen tatsächlich konkret iranische Ziele getroffen wurden. Aber letztendlich sind das mehrere Subkonflikte, die mit einem großen Konflikt zusammenhängen und die das überschatten, worum es eigentlich geht. Und das ist die ungelöste Palästina-Frage. Und das ist immer das Phänomen Nahostkonflikt tatsächlich, dass sich verschiedene Konflikte überlagern, die zusammenhängen, die man aber trotzdem analytisch ein Stück weit auch auseinanderhalten muss.
Die halbe Welt guckt jetzt gerade mit angehaltenem Atem auf Israel und Iran. Iran, das ja auch in den Vordergrund getreten ist, wobei, wie Sie es ja beschrieben haben, Sie das eigentlich gar nicht so gerne wollen. Es sind zumindest die iranischen Revolutionsgarden. Was erwarten Sie?
Sie meinen von dem Verhalten Irans jetzt?
Jetzt, was wir zu erwarten haben bei Israel und Iran, da stehen wir ja alle gerade und denken, okay, was passiert da jetzt?
Na, wir sehen ja eigentlich, wie ein System der wechselseitigen Abschreckung sich abnutzt und die Konfliktparteien sich gezwungen fühlen, über den Zustand der Abschreckung hinauszugehen und dann eben tatsächlich militärisch aktiv zu werden, wobei ihnen auch jetzt klar wird, wobei sich ein Kräfteverhältnis herauskristallisiert. Man ist vorher davon ausgegangen, dass es eine wechselseitige Abschreckung gibt, die wirkt, weil beide Seiten über militärische Mittel verfügen beziehungsweise über eine unterschiedliche Risikobereitschaft, was dann letztendlich auch dazu führt, dass man ein Gleichgewicht herstellen kann. Die Aktionen der letzten Monate haben nach meinem Eindruck gezeigt, dass kein Gleichgewicht besteht und dass es einen ganz klaren strategischen militärischen Vorteil auf Seiten Israels gibt. Und wenn zwei Konfliktparteien einen militärischen Konflikt haben oder einen strategischen Konflikt und es sich herausstellt, dass es eben kein Gleichgewicht gibt, sondern dass die eine wesentlich stärker ist, dann ist es wahrscheinlich, dass es in so einer solchen Situation dann auch zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt.
In dieser ganzen Auseinandersetzung und jetzt auch bei dem Atemanhalten, was der nächste Schritt sein wird, spielen die USA eine wichtige Rolle. Der amerikanische Präsident Biden hat auf die Frage, wie zuversichtlich er sei, dass ein größerer Krieg im Nahen Osten abgewendet werden könne, gesagt: Sehen Sie, ich glaube nicht, dass es einen großen Krieg geben wird. Ich glaube, wir können ihn vermeiden. Wie sehen Sie es?
Die Frage ist, was ist ein großer Krieg? Man kann natürlich sagen, ein großer Krieg ist ein Krieg zwischen zwei Nuklearmächten oder ein großer Landkrieg, wie wir ihn durch den russischen Angriff in der Ukraine jetzt seit etlichen Jahren beobachten. Aber wenn man sich die Anzahl der zivilen Toten und auch der militärischen Toten anschaut und vor allem das Material, was dort zum Einsatz gekommen ist, dann denke ich, muss man hier von einem großen Krieg sprechen. Also aus dieser Perspektive ist auch Gaza, obwohl es ein begrenztes Territorium ist, ein großer Krieg. Und was im Libanon passiert, ist auch ein großer Krieg. Dass Israel und Iran jetzt keinen Landkrieg miteinander führen, hat natürlich mit der Geografie zu tun. Die Iraner haben in der letzten Zeit ihre militärischen Kapazitäten dahingehend ausgebaut, dass sie auch versucht haben, ihre Marine zu stärken, um eben möglicherweise auch näher an das Gebiet von Gegnern heranzukommen. Aber dennoch beschränkt sich die Möglichkeit der iranischen Seite bisher auf die Unterstützung von Milizen, Verbündeten in der Region und eben den Einsatz von Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen. Und dagegen hat sich Israel ja sehr erfolgreich bisher zur Wehr gesetzt. Aber es geht eben in dieser Logik zum großen Krieg. Und deswegen finde ich die Diskussion über Eskalation problematisch. Und man fragt, ja, wann kommt denn jetzt irgendwie die wirkliche Eskalation? Ich glaube, die Eskalation findet bereits statt. Aber in diesem Verhältnis ist es auch nicht nur wichtig zu schauen, wer hat die größeren militärischen Kapazitäten, sondern wer ist bereit, mehr Opfer zu bringen. Und auf der iranischen Seite sind Opfer eingepreist in einer solchen Situation. Auf der israelischen Seite nicht. Israel kann es sich nicht leisten, das ist ja auch gut, dass es sich das nicht leisten möchte, dass hunderte israelische Zivilisten oder auch Militärs ums Leben kommen. Auf der iranischen Seite muss man sagen, dass das Regime solche Verluste hinnimmt. Und das verändert natürlich auch das Kräfteverhältnis. Das war ja auch bei der Hisbollah der Fall. Wenn die eine Seite sagt, wir sind bereit, getroffen zu werden, dann hat man eine höhere Risikobereitschaft. Dennoch glaube ich, dass die Hisbollah die Entschlossenheit der israelischen Seite falsch eingeschätzt hat, weil auch die geopolitische Gemengelage eine andere geworden ist in den letzten Monaten und die Regierung Netanyahu sehr rücksichtslos, aber sehr erfolgreich auch diese geopolitischen Verhältnisse so gespielt hat, dass sie eben in seinem Interesse sind oder in dem Interesse Israels, wie er natürlich denkt. Denn er glaubt, dass er bei dem, was er hier tut, langfristig die Sicherheit Israels gewährleistet, auch wenn das Ganze jetzt mit großen Opfern verbunden ist. Und da steht er nicht alleine, da stehen auch viele Menschen in Israel, auch im politischen Establishment und beim Militär hinter ihm.
Wenn wir nochmal auf den Iran schauen und auf das, was wir gerade zwischen Israel und Iran sehen, Sie haben das ja beschrieben als diese Balance der Abschreckung, die möglicherweise etwas in Richtung Israel ausschlägt. Israel ist schon seit Jahren einfach ein großes Ziel, das iranische Atomprogramm. Und wenn es jetzt darum geht, dass Israel gegen den Iran aktiv wird, auch mit den USA an der Seite als Mitverhandler, ist immer das iranische Atomprogramm der große Preis aus Sicht Israels. Denken Sie, dass die Israelis versuchen werden, da Schaden anzurichten? Also ich weiß, dass die Iraner ihre iranischen Forschungsanlagen, Nuklearanlagen sehr weit unterhalb der Oberfläche vergraben haben, aber nichtsdestotrotz kann es ja gut sein, dass die Israelis auch so weit gehen wollen.
Schauen wir uns an, wie sich Netanyahu in den letzten, muss man sagen, 30 Jahren, die er schon die israelische Politik mitprägt, zum Teil als Premierminister, zum Teil in der Opposition, aber wie er sich verhalten hat. Netanyahu hat zwar immer wieder versucht, hat immer das Thema Iran auf die Agenda gebracht, hat das immer in den Vordergrund gestellt, das ist das eigentliche Problem, hat damit auch natürlich die Aufmerksamkeit immer versucht, von der ungelösten Palästina-Frage und der Frage der israelischen Besatzung, was aus Sicht vieler in der Region ja eben das Hauptproblem ist, wegzulenken und hat gesagt, unser Hauptfeind, und zwar unser gemeinsamer Hauptfeind, nicht nur der Israelis, sondern auch der Europäer, auch der Amerikaner, sitzt in Iran und dieses Programm muss auf jeden Fall gestoppt werden. Gleichzeitig hat er eigentlich versucht, diese große militärische Auseinandersetzung zu vermeiden. Er hat zum Beispiel trotz erheblicher Differenzen, die es immer wieder gab mit den USA, keine Alleingänge unternommen. Und Alleingänge hat es ja in der Vergangenheit durchaus gegeben. Wenn wir die letzten 50, 60 Jahre Nahostkonflikt uns anschauen, da haben die Israelis immer wieder, wenn sie das für richtig hielten, auf eigene Rechnung auch Angriffe geflogen, beispielsweise auf das irakische Atomprogramm seinerzeit. Also es gab immer wieder doch von der israelischen Seite unmissverständliche Nachrichten, dass man bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen. Aber in den vergangenen Jahrzehnten hat man sich hauptsächlich darauf beschränkt, Anschläge auf iranische Wissenschaftler auszuüben, die mit dem iranischen Atomprogramm zusammenhängen, Cyberattacken und letztendlich auch Sabotageakte oder dass man versucht hat, zum Teil auch erfolgreich an Dokumente zu kommen, das eben öffentlich gemacht hat, um darauf aufmerksam zu machen, dass nach israelischer Lesart Iran eben unabhängig vom Nukleardeal, der 2015 geschlossen wurde, trotzdem weiter an Waffen arbeiten würde. Und jetzt ist eine andere Situation eingetroffen. Ich denke tatsächlich, dass der Erfolg, den die Israelis derzeit auf dem Schachbrett haben mit Iran, nicht in Gaza, sondern auf der Auseinandersetzung im Libanon und Iran, dass der Erfolg tatsächlich Netanyahu hier Rückenwind gibt, diese Situation jetzt zu nutzen, um einen Angriff auf dieses Atomprogramm zu fliegen, gemeinsam mit den Amerikanern, dass man aber technisch immer noch natürlich rätselt, wie man das hinbekommen soll. Und da ist man, glaube ich, jetzt in der Erprobung von verschiedenen Waffensystemen im Libanon schon hat man Rückschlüsse daraus gezogen, was diese Waffen dann anrichten können und inwiefern sie auch die iranischen Anlagen treffen können. Aber dennoch, Iran ist ein großes Land, ein großer Gegner, der Israel natürlich viel mehr Schaden zufügen kann als die Hisbollah. Und ein wichtiger Punkt ist, Iran befindet sich heute in einer anderen geopolitischen Situation als vor einigen Jahren. Vor einigen Jahren war es so, dass insbesondere die Golfstaaten, nehmen wir beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch Saudi-Arabien, letztendlich die gleichen Argumente vorgetragen haben wie Israel. Die haben gesagt, wir müssen uns vor einer nuklearen Aufrüstung dieses Landes schützen. Wir haben große Konflikte mit Iran und das ist heute nicht mehr so. Ich war neulich mal in einem Gespräch, da war der saudische Staatsminister für Auswärtige Angelegenheiten dabei und er hat deutlich gesagt, wir haben früher gesagt, man muss das iranische Atomprogramm militärisch stoppen. Ihr im Westen wolltet das nicht, ihr wolltet lieber einen Deal abschließen. Und jetzt haben wir eben uns überlegt, gut, wenn wir alleine sind, das können wir nicht, dann versuchen wir uns mit Iran zu arrangieren. Und genau das ist passiert. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, die große Falken waren, aber natürlich sowieso die Kataris, die Kuwaitis, die anderen Golfstaaten, die haben mit Iran jetzt ein Arrangement gefunden und haben eben kein Interesse mehr an einer militärischen Konfrontation mit Iran. Und insofern ist natürlich in der ganzen Region auch die Bereitschaft, israelische und amerikanische Vorhaben gegen Iran zu unterstützen, deutlich gesunken. Man darf diese Spiele aber nicht ganz unberücksichtigt lassen. Der Nahe Osten besteht nicht nur aus Israel, Iran oder den USA, sondern es sind eben auch andere mächtige Spieler dort, die andere Interessen haben.
Sie vermitteln uns einen sehr guten Einblick auf dieses filigrane Gespinst im Nahen Osten und auf diese ganz schwierig auszubalancierenden Interessen. Sie haben jetzt ja schon darauf hingewiesen, die Israelis waren erfolgreich aus Sicht der Israelis, gerade auch mit den Angriffen auf die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon, einmal die Pager-Attacken und dann natürlich am vergangenen Freitag den Tod des wichtigen Hisbollah-Führer Nasrallah. Sie kommen jetzt gerade zurück aus der Region, aus dem Irak, aus Bagdad. Welche Wirkung haben diese israelischen Angriffe gegen die Hisbollah dort in der Region?
Das kommt natürlich darauf an, in welchem Land sie sich befinden. Es gibt Länder, in denen die Sympathie für die Hisbollah groß ist und es gibt Länder, die die Hisbollah mindestens so hassen oder mehr wie Israel. Und es gibt Regierungen, die eigentlich ganz froh sind darüber, dass die Hisbollah jetzt aus dem Spiel genommen wird beziehungsweise entscheidend geschwächt wird. Ich habe vor etwa einem Jahr einen Artikel geschrieben, eine Analyse in meinem Magazin Zenit mit dem Titel »Ein Krieg zur Neuordnung des Nahen Ostens«. Und ich halte an der These, die ich dort formuliert habe, immer noch fest. Ich denke tatsächlich, natürlich haben die arabischen Staaten kein Interesse daran, dass der ganze Nahe Osten in Flammen aufgeht. Aber sie haben schon ein Interesse daran, dass sowohl Israel als auch die Hisbollah militärisch oder politisch geschwächt werden. Beide betrachtet man unabhängig von Annäherungen und strategischen Deals, die es da gegeben hat, als große Probleme, die nicht nur die eigenen Länder, sondern auch die Stabilität des Nahen Ostens gefährden. Beide, insbesondere die rechtsgerichtete, rechtsextreme oder von Rechtsextremen entscheidend mitgeprägte Regierung Netanyahu und die Hisbollah sind letztendlich Faktoren der Unsicherheit, werden als Faktoren der Unsicherheit in der Region wahrgenommen. Und insofern hat man nichts dagegen, wenn diese beiden sich bekämpfen. Wenn Israel dazu beiträgt, dass die Hisbollah geschwächt wird und dass auch iranische Interessen in der Region dahingehend geschwächt werden, dass Iran seine Politik ändert. Und das haben wir in den letzten Monaten interessanterweise schon vor dem Angriff gesehen, vor dem Angriff der Israelis jetzt auf die Hisbollah bzw. der Offensive, die es jetzt gibt, dass die arabischen Staaten sich sehr zurückhalten und eigentlich auch sehen, dass die Iraner gemerkt haben, dieses ganze System von Milizen, das hat sie dermaßen überlastet und es hat letztendlich auch zu keinen wirklichen Erfolgen geführt, beziehungsweise ist die Zeit, in der es zu Erfolgen geführt hat, beendet und man muss da vielleicht gegensteuern. Das hat auch zu großer Angst und Verunsicherung auf Seiten dieser Verbündeten geführt. Houthis im Jemen und Hisbollah im Libanon, von denen deutlich zu spüren waren, dass sie sich dieser bedingungslosen iranischen Unterstützung eben nicht mehr so ganz sicher waren. Also man hat durchaus gesehen, während die Amerikaner ein Stück weit Abstand genommen hatten von den Israelis, haben auch die Iraner ein Stück weit Abstand genommen von diesen Milizen, die sie ja maßgeblich genährt und aufgebaut haben. Das musste auf Seiten dieser Gruppen korrigiert werden und insofern fühlte sich auch die Hisbollah-Führung jetzt da in Zugzwang, den Druck zu erhöhen, den Raketenbeschuss zu erhöhen, um eben seinerseits sich der Unterstützung dieses Verbündeten, dieses großen Sponsors zu vergewissern. Ich weiß nicht, ob das zu komplex ist, oder, aber ich glaube,
es ist jedenfalls nicht so einfach.
Es ist, sagen wir mal, ich habe in den letzten 25 Jahren der Beobachtung und der Reisen durch diese Region die Erfahrung gemacht, jede scheinbare Wahrheit hat auch noch einen doppelten Boden. Und hinter jeder politischen Geste und jeder Rhetorik gibt es immer noch eine zweite Strategie. Und das ist letztendlich, ich möchte nicht orientalistisch sein, aber das ist etwas, was im Nahen Osten typisch ist. Nichts wird nur so getan, wie es den Anschein hat, sondern es gibt immer noch eine zweite Agenda, die dahinter steckt. Das betrachtet man letztendlich auch als die Kunst der Machtpolitik und die Kunst, an der Macht zu bleiben. Und diese Kunst hat auch Netanyahu sehr eindrucksvoll gelernt. Und insofern ist vielleicht ein zweites Phänomen, was ich beobachte in der Region, ist, dass die Menschen unabhängig davon, ob sie von der israelischen Übermacht schockiert sind, die jetzt demonstriert wird, doch das Gefühl haben, die Israelis nähern sich den Verhältnissen im Nahen Osten durch ihre politische Kultur, durch ihre manichäische Sicht der Dinge auch manchmal doch ziemlich an. Und ich habe den Eindruck, dass die arabischen Staaten zum Teil die Politik Israels und die Politik seiner aktuellen Führung besser verstehen als viele Menschen in Europa oder in Amerika.
Der israelische Ministerpräsident Netanyahu ist gestärkt. Auch laut Umfragen ist sein Ansehen, das ja wirklich tief im Keller war, in seinem eigenen Land, ist gestiegen. Wie lange kann denn Israel jetzt noch diese Art von Kriegen führen?
Naja, also es gibt ja im Grunde zwei Möglichkeiten. Das eine ist aus der Perspektive von Netanyahu. Ich möchte jetzt gar nicht unbedingt über die israelische Innenpolitik reden und die Frage, inwiefern seine Eskalationspolitik auch das Ziel verfolgt, innenpolitisch die Fronten zu schließen und an der Macht zu bleiben. Das, denke ich mal, wäre noch ein Thema für eine andere Diskussion.
Aber davon kann man ausgehen. Ich meine, das können wir einschieben. Das ist ein Antriebsmotor für Benjamin Netanyahu.
Davon kann man ausgehen. Nur möchte ich nicht den Eindruck erwecken, beziehungsweise diesem Narrativ etwas entgegenwirken. All das geschehe nur, was hört man auch immer wieder, weil Netanyahu um jeden Preis an der Macht bleiben wollte. Das ist ein Aspekt. Aber es verselbstständigen sich ja auch die Logiken und irgendwann können solche politischen Führer ja auch zwischen persönlichen und nationalen Interessen nicht mehr unterscheiden. Und es kommt eben sehr darauf an, über welchen dieser vier Konflikte wir gerade reden, weil da gibt es sehr unterschiedliche Motivationslagen und die hängen auf unterschiedliche Weise mit Netanyahus persönlichen Interessen zusammen. De facto ist es so, es gibt diese militärische Auseinandersetzung, es gibt auch diese Bedrohung, auch wenn man sie unterschiedlich einschätzen kann. Aber die zwei Optionen, auf die ich hinaus wollte, sind entweder, man sagt, jetzt sind alle im Kriegszustand, letztendlich sind die Handschuhe ausgezogen, jetzt versuchen wir alles, alle unsere akuten Probleme militärisch auf einen Schlag zu lösen, oder aber man zieht diesen Kriegszustand in die Länge und versucht quasi jede dieser einzelnen Fronten nacheinander abzuarbeiten. Ich sage das jetzt ausdrücklich, wenn man die Option nicht anerkennt, dass man diese Probleme auch diplomatisch lösen kann. Und ich glaube, da sind wir in der Situation, dass Israel das derzeit nicht so sieht, dass man diese Probleme diplomatisch lösen könne und auch entsprechend diplomatischen Initiativen entgegenwirkt. Wenn Sie das in die Länge ziehen, dann müssen Sie sich vorstellen, die Menschen in Israel leben seit dem 7. Oktober im Kriegszustand. Die israelische Wirtschaft tut das mit tausenden Reservisten, die letztendlich aus vitalen Bereichen der israelischen Wirtschaft abgezogen wurden. Das heißt, wenn Sie diesen Kriegszustand immer weiter verlängern, immer weiter hinauszögern, dann sorgen Sie natürlich auch dafür, dass diese Schäden sich vergrößern. Wenn Sie versuchen, alle Fronten gleichzeitig anzugehen, dann haben Sie natürlich das Problem, dass so ein Moment entstehen kann, wo Sie sich überschätzen, auch in Ihren Kapazitäten überschätzen. Und deswegen ist es der israelischen Seite ja so wichtig, die Eskalation mit Iran so zu führen, dass man die Amerikaner hier an seiner Seite weiß und eine Interessenkonvergenz schafft und auch die Amerikaner ein Stück weit dazu zwingt, ihre Strategie der eigenen anzugleichen. Das sind die zwei Optionen, die es für die Regierung Netanyahu gibt. Sofern sie militärisch die Oberhand behält, kann es klappen. Können beide Optionen möglich werden. Nur wenn man das nicht tut und wenn man starke militärische Verluste hinnehmen muss, und da ist im Libanon durchaus dann auch mit zu rechnen, dann kann es natürlich sein, dass keine der beiden Optionen mehr vorhanden sind und dass man letztendlich dann, dass es auf einen zurückfällt. Und vor dieser Gefahr steht die Regierung Netanyahu. Ich möchte auch nur darauf hinweisen, man sollte diese ganze Situation auch nicht nur aus der israelischen Sicht und israelischen Logik und aus israelischen Interessen heraus betrachten. Die sind natürlich wichtig und legitim, aber es gibt eben auch andere Staaten, andere Völker und andere Menschen, die auch ihre legitimen Sicherheitsinteressen haben. Und über die kann man nicht hinwegschauen. Und was jetzt gerade im Libanon passiert, erweckt schon den Eindruck, als sei das letztendlich irrelevant, als betrachte man den Libanon als ein Schlachtfeld, auf dem der Krieg gegen Hisbollah ausgetragen werden kann. Und was das für das Land und für die Bevölkerung bedeutet, ist in dem Zusammenhang vollkommen sekundär.
Wie stark ist denn jetzt noch der Einfluss der USA? Also wenn man schaut auf US-Präsident Biden, wie groß ist das noch, wie er Netanyahu erreicht? Oder ist es bei Netanyahu so, dass er sich denkt, gucken wir jetzt erstmal bis zum 5. November, da werden die Amerikaner sowieso schauen, dass sie ihre eigenen Leute in den USA nicht zu sehr auf die Palme bringen durch großes militärisches Engagement und dann sehen wir mal weiter.
Die Amerikaner haben beträchtlichen Einfluss verloren. Die Amerikaner hatten zu Beginn des Kriegs in Gaza die Möglichkeit, nicht nur mäßigend auf die israelische Seite einzuwirken, sondern sie haben auch erstmalig, ich weiß nicht, wahrscheinlich erstmalig, von Iran und sogar von der Hisbollah eine gewisse konstruktive Rolle zugewiesen bekommen. Das heißt, Iran hat versucht, politische Forderungen über die Amerikaner durchzusetzen und hat die Amerikaner nicht so dargestellt, als seien sie das Grundübel im Nahen Osten, wie es ja auch rhetorisch immer wieder vorkommt.
Was sie ja eigentlich immer sind.
Ja, aber sie haben schon sehr konkret nach meinen Kenntnissen den Amerikanern gesagt, wenn ihr es schafft, diesen Krieg in Gaza zu beenden, dann sind wir bereit zu deeskalieren. Und sogar die Hisbollah, was ja auch relativ ungewöhnlich ist, hat dieses Angebot gemacht. Der Krieg und der Konflikt der Hisbollah mit Israel war immer absolut. Ja, es ging also darum, es war wieder eine illusorische, aber dennoch sehr wirkungsvolles Narrativ. Wir werden hier so lange sein, bis Palästina befreit ist, bis Jerusalem befreit ist. Zuletzt haben aber die Hisbollah und die Iraner sehr konkrete Angebote auch gemacht den Amerikanern. Und nach dem, was jetzt zu hören ist, gab ein Interview mit dem libanesischen Außenminister vor 2 Tagen in der Sendung Christian Amanpour, der sogar behauptet hat, Nasrallah, also der Hisbollah-Chef, habe einem amerikanisch-französischen Plan zur Waffenruhe zugestimmt. Und dann, just danach, nachdem diese Zustimmung erfolgt sei, sei er von Israel getötet worden. Ich weiß jetzt nicht, ob der Außenminister Bouhabib die Wahrheit sagt, aber ich finde trotzdem das interessant. Man sollte sich das anschauen und gucken, auch, ob die Franzosen und die Amerikaner das ein Stück weit bestätigen können. Mhm. Die Amerikaner haben also offensichtlich den Einfluss auf Netanyahu verloren, aber sie haben jetzt auch ihre Strategie nach meinem Dafürhalten umgestellt. Das heißt, während sie vorher versucht haben, eine Eskalation zu vermeiden, haben sie sich jetzt, um nicht ganz auf der Verliererseite dazustehen, die Eskalationslogik Israels dahingehend zu eigen gemacht, dass sie jetzt nicht nur die Angriffe gegen die Hisbollah und den Krieg im Libanon, sondern auch die Auseinandersetzung mit Iran strategisch unterstützen. Das hat nicht nur innenpolitische Gründe dahingehend, dass man vor den Wahlen zum Beispiel in bestimmten Swing States wie Florida hofft, dass man die jüdische Wählerschaft dort nicht verliert, sondern es hat auch damit zu tun, dass man eben versucht, aus dieser letztendlich diplomatischen Niederlage, aus diesem diplomatischen Scheitern, wieder versucht, einen gewissen Vorteil zu ziehen. Und das beobachtet man ja auch häufig, dass Staaten zwar vielleicht nicht unbedingt ihre Rhetorik anpassen, aber natürlich versuchen, wenn sie die politischen Verhältnisse nicht ändern können oder nicht die Kraft haben, eben darauf einzuwirken, dass sie dann versuchen, das Ganze in ihrem Sinne dann doch zu nutzen, indem sie ihre eigene Strategie und ein Stück weit auch ihre Ziele anpassen.
Also durchaus eine konstruktive Rolle der USA aus Sicht des Iran, wo es ja sonst früher immer als große Bedrohung gesehen wurde, die USA und als der Teufel. Gucken wir nochmal auf die Bundesregierung und die Bemühungen in diesem Konflikt. Seit einem Jahr die Außenministerin Annalena Baerbock war knapp ein Dutzend Mal in der Region. Wie schätzen Sie das Gewicht Deutschlands in der Region ein? Gibt es ein Gewicht?
Es gäbe ein Gewicht, aber ich denke, die Bundesregierung hat aus einer Vielzahl von Gründen eigentlich die Entscheidung getroffen, dass sie ihr Gewicht nicht einsetzen möchte. Und das hat mit einer interessanten politischen Konstellationen in Deutschland zu tun, mit ganz klaren politischen Interessen, aber auch mit der Überzeugung, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, um sich im Nahen Osten dahingehend einzubringen, dass man seine engsten Verbündeten, und dazu gehört natürlich Israel, buskiert. Die Logik der Deutschen war am Anfang zu sagen, dieser Krieg in Gaza, der ist zwar furchtbar, aber er ist legitim und wir sind eine der wenigen Nationen oder eine der wenigen Regierungen, denen die Israelis ja noch zuhören. Insofern wollen wir diesen Zugang zu den Israelis nicht gefährden, indem wir sie öffentlich für die Methoden und auch die hohe Zahl der Opfer, auch die zum Teil Kriegsverbrechen, die dort mutmaßlich begangen wurden, kritisieren. Dieses Kapital, dass die Israelis zuhören, konnte aber nicht eingesetzt werden. Jedenfalls nicht nach meinem Eindruck, auch nicht nach dem Eindruck vieler in der Region, weil mit dem bloßen Reden und sich gegenseitig zuhören, das ist eben nicht Diplomatie, sondern man muss eben auch die entsprechenden Machtmittel zum Einsatz bringen, um die Konfliktparteien in seinem Sinne zu beeinflussen. Und dazu gehört natürlich, dass man sich gemeinsam mit europäischen Staaten zusammentut und schaut, welche sind die Bereiche, in denen wir tatsächlich Macht projizieren können. Das hat man aber nach meinem Dafürhalten nicht getan. Man hat sich deutscherseits vollkommen auf die Linie der USA gegeben und ist quasi im Fahrwasser der USA gefahren, hat gemeinsame Initiativen mit europäischen Staaten, wie zum Beispiel Frankreich, nicht verfolgt, hat auch mit persönlichen Beziehungen zu tun und mit den politischen Verhältnissen in beiden Ländern. Der Bundeskanzler hat nach meinem Dafürhalten vertritt so eine Mischung, diese Staatsräson-Haltung, dass auf der einen Seite die Überzeugung, dass man jetzt, also die tiefe Überzeugung, dass Israel so entscheidende Fehler nicht machen kann und auch nicht gegen geltendes Recht und gegen gemeinsame Werte handelt, weil er, glaube ich, so sozialisiert ist, dass er glaubt, Israel ist Teil der westlichen Wertegemeinschaft, Deutschland hat engere historische Beziehungen und auch Verpflichtungen gegenüber Israel und die müssen jetzt zum Einsatz kommen. Nicht jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann, wenn ein Land sich in einem solchen existenziellen Kampf befindet. Und da hat man auch keinen Unterschied mehr gemacht, jedenfalls keinen wesentlichen, zwischen Netanjahu und seiner rechtsextremen Regierung, die auch noch ganz andere Ziele verfolgt, und zwar Ziele, die maßgeblich den Frieden im Nahen Osten gefährden und verunmöglichen, und allgemeinen israelischen Sicherheitsinteressen. Nun war es aber auch so, dass die Regierung keinerlei innenpolitischen Druck hatte, denn die größte Oppositionspartei, CDU/CSU, hat im Gegenteil die Position Deutschlands und auch so letztendlich die Wirkungslosigkeit Deutschlands in diesem Konflikt nicht kritisiert, sondern sie hat sich ja noch viel entschlossener gezeigt. Oppositionsführer Merz ist ja sogar nach Israel gereist und hat sich zum großen auch Befremden vieler in Israel, die da demonstriert haben, dem Netanjahu regelrecht an den Hals geworfen und hat ihn beglückwünscht und hat gesagt, wir glauben, dass das alles richtig ist, was sie hier machen. Insofern gab es so einen kuriosen Konsens zwischen den Ampelparteien und der größten Oppositionspartei. Und wenn es gar keine politische Auseinandersetzung über das Thema gibt und ob man auch nicht das Gefühl hat, dass das irgendwie Wahlergebnisse beeinträchtigt, dann ist ja auch klar, dass man hier nicht Kapital verwendet. Dann hat Deutschland aber international großes Vertrauen verloren. Unter anderem dadurch, dass Deutschland ja dann immer, also sagen wir so, das Verkaufsargument deutscher Politik war ja immer, dass wir internationales Recht, die internationalen Institutionen wahren und unterstützen, Multilateralismus befürworten und eben gemeinsam mit anderen agieren. Und das hat Deutschland nicht getan. Als der Fall Gaza vor internationalen Gerichten verhandelt wurde, beziehungsweise Verhandlungen eröffnet wurden und Ermittlungen auch beim Internationalen Strafgericht, hat Deutschland Position bezogen ohne jegliche Not. Und das wurde natürlich auch intern sehr kritisiert in den Behörden, weil man gesagt hat, warum lassen die Deutschen nicht einfach den Internationalen Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof ihre Arbeit machen und dann zu ihren eigenen Ergebnissen kommen? Warum fangen wir bei diesem Thema, wenn es unsere Interessen, nämlich Israel, berührt, an, eben von internationalem Recht Abstand zu nehmen und in dieser Weise unsere eigenen Prioritäten in den Vordergrund zu stellen? Das hat im globalen Süden und bei vielen Staaten, auch in der Region, großes Befremden ausgelöst. Dennoch denke ich, dass die Deutschen die Möglichkeit hätten, politische auch Macht zu projizieren, wenn sie das gemeinsam mit europäischen Staaten täten. Aber das ist eben in den letzten Monaten nicht erfolgt.
Eine Frage zum Schluss. Über was sprechen wir in einem Jahr?
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass in einem Jahr das so ist. Aber ich denke, es gibt langfristige Folgen, die man in den Blick nehmen muss. Das eine ist, ich glaube, Israel wird militärisch obsiegen, politisch aber großen Schaden nehmen und auch geopolitisch in der Region längerfristig geschwächt werden. Das hat damit zu tun, und die Staaten in der Region, also insbesondere natürlich Iran, aber auch, das ist vielleicht viel dramatischer, Ägypten, die Türkei, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, alle diese Staaten werden sich massiv aufrüsten und werden schon darüber nachdenken, ob die Logik, die man bisher zur Anwendung gebracht hat, wenn Irans Macht eingehegt ist, dann wird sich auch letztendlich der Konflikt im Nahen Osten entspannen. Davon werden sie Abstand nehmen, weil sie jetzt gesehen haben, dass die Israelis eine eigene politische Dynamik haben, die nicht nur mit der Bedrohung Irans und mit den geopolitischen Konflikten in der Region zu tun hat, sondern weil durch innenpolitische Veränderungen eine viel aggressivere israelische Haltung hier da ist als beispielsweise vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren hat man in der arabischen Welt über Israel wie folgt nachgedacht. Ich verallgemeine natürlich etwas. Es wäre schon gut, wenn wir mit Israel uns annähern, ins Geschäft kommen. Israel stellt für uns keine Bedrohung dar. Die Palästina-Frage muss gelöst werden, aber unser Hauptproblem hier in der Region sind die Iraner. Man ist auch der Logik eigentlich gefolgt, auch wenn man es propagandistisch anders dargestellt hat. Israel möchte letztendlich in Sicherheit leben und möchte natürlich beansprucht das ganze Land Palästina für sich, aber stellt für seine Nachbarn, abgesehen von der Palästina-Frage, jetzt keine Bedrohung dar. Ich glaube tatsächlich, aufgrund dieser dramatischen Verschärfung der innenpolitischen Verhältnisse in Israel und der Übernahme rechtsextremer, extrem ideologisch und religiös nationalistisch geprägter Personen, die ja auch in Israel zu heftigem Widerstand führt, denkt man jetzt anders darüber nach. Das heißt, unabhängig davon, wie das Kräftemessen zwischen Israel und Iran ausgeht, ist durch die gewaltige israelische Übermacht und diese eindrucksvolle Machtdemonstration vielen in der Region unwohl zumute. Und sie werden sich denken, wenn die Israelis einen 80 Tonnen Sprengstoff auf einen Häuserkomplex werfen, um Hassan Nasrallah zu töten und systematisch Entscheidungsträger töten, warum sollte das nicht irgendwann auch uns so gehen? Warum, wenn sich die innenpolitischen Verhältnisse in Israel dermaßen radikalisieren, ändern sich vielleicht auch die strategischen Ziele in der Region? Wird dann irgendwann Damaskus oder Amman oder möglicherweise auch andere Staaten in der Region angegriffen und werden möglicherweise auch Machthaber direkt ins Visier genommen? Und das führt, glaube ich, auch bei den Staaten, die ein weniger martialisches Bild von Israel hatten in der Vergangenheit dazu, dass sie sich anders militärisch und letztendlich auch abschreckungstechnisch aufrüsten. Und das können sie heute, weil die USA sind nicht mehr der Hauptplayer in der Region, sondern es gibt auch China und Russland und andere, Indien, andere Akteure, die letztendlich bereit sind, auch militärisch und technologisch Hilfe zu leisten. Und insofern haben die Staaten der Region die Auswahl, von wem sie sich bewaffnen lassen. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine der geopolitischen Folgen sein wird, die uns auch noch längerfristig beschäftigen werden.
Also wirklich ein anderer Nahe Osten.
Ja.
Herr Gerlach, haben Sie ganz, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und auch für Ihre Expertise, um einmal mit uns diesen großen Bogen zu schlagen.
Ich danke Ihnen für die Einladung. Alles Gute.
Und das war's für diese Ausgabe. Die nächste gibt es wie gewohnt am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Ihre, über eure Anregungen, über Lob und Kritik. Per Mail bitte an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Und noch ein Tipp, ein Podcast-Tipp. Wer sich für mehr Stimmen aus dem Nahen Osten interessiert, den empfehlen wir die neue Folge des Weltspiegel-Podcasts. Mein Kollege Philipp Abrisch spricht aktuell mit Katharina Willinger, der ARD-Korrespondentin für den Iran, und mit Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv, und zwar über die Lage der Menschen vor Ort. Der Weltspiegel-Podcast blickt immer zusammen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD auf die Welt. Und da erfährt man dann all das, wofür in den Nachrichten manchmal einfach nicht genug Platz ist. Jeden Freitag mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek. Die aktuelle Folge verlinken wir euch in den Shownotes.